Das letzte Mal hatten wir mit den Aposteln zu tun am grünen Donnerstag. Danach sind sie ja bei der Verhaftung Jesu abgehauen. Einer hat ihn verraten, Petrus verleugnet. Da waren sie noch voller Angst und Skepsis, ambivalent halt, so wie wir auch. Und jetzt in der Pfingstrede von Petrus, sozusagen 54 Tage später, da treffen wir sie in einer ganz anderen Verfassung an. Aus den unsicheren und ängstlichen Schülern, die nehmen jetzt plötzlich die Rolle des Meisters ein, stehen da und in der Öffentlichkeit und reden zum Volk, und zwar mit einer Botschaft, die ja mindestens ein Affront ist. Die ist sogar ungeheuerlich in Wahrheit. Also der Affront ist, sie sparen ja nicht damit zu sagen, den Jesus, den ihr gekreuzigt habt, aus dem ist was geworden. Nach dem Gesetz ist, wer am Pfahl hängt, verflucht. Und sie sagen nichts anderes als, ein vom Gesetz Verfluchter hat Gott zu seiner Rechten auferweckt. Das muss für rechtgläubige Juden, also das unmöglich gewesen sein. Und die meisten Leute damals haben, da gab es schon so eine Messias-Erwartung, aber den hat man sich eben als einen politischen Messias vorgestellt, der die Römer rausschmeißt und einen Wohlfahrtsstaat, einen Nationalstaat errichtet, einen gerechten Staat errichtet. Und ja, Messias, aber ganz anderer Art, einer, der den Tod überwindet. Damit hat niemand gerechnet. Also das ist schon eine ziemliche Verwandlung, die mit den Jüngern da geschehen ist. Und sie behaupten, sie wären Zeugen dafür, dass mit Jesus etwas geschehen ist, dass er nicht im Tod festgehalten wurde. Sie wären Zeugen dafür. Das heißt, irgendwas haben die erlebt. Dahinter können wir nicht zurück. Und viele glauben das auch nicht. Das mit der Aufklärung ist die Kritik gewachsen. Strauss hat ein Buch geschrieben im 19. Jahrhundert, Das Leben Jesu. Da findet er das alles eine Erfindung der Jünger, die haben das schöne Leben, das schöne Umherziehen da und bei jedermann zu Gast sein, das haben die genossen, das wollten die nicht aufgeben, und darum haben die das mit der Auferstehung erfunden. Das gibt es bis in unsere Tage, auch von dem Theologen Lüdemann, der sagt, naja, der Petrus verarbeitet auf die Weise sein Schuldgefühl, dass er Jesus verraten hat. Und der Paulus war sowieso ein Spinner, der mit dem Gesetz nicht zurechtkam. Und die haben halt die anderen angesteckt, so eine Kollektiv irgendwie Psychose oder was, sodass sie da von Auferstehung reden. Ja, ich nehme an, dass sie heute auch in der Mehrheit sind. Geht uns ja vielleicht auch nicht so viel anders. Glauben wir das? Jesus hat der Tod ist besiegt. Das Leben auf der Erde sozusagen ein etwas mühsamer, aber im Vertrauen zu bewältigender Vorspann von ewigem Leben. Wie sind denn die Jünger zu ihrer Überzeugung gekommen? Naja, weil der Auferstandene ihnen erschienen ist. Von Goethe stammt das Wort, man kann nur sehen, was man weiß. Also da ist schon viel Richtiges dran, weil gerade beim Sehen ist so, wenn ich da zum Fenster rausgucke, was liefern die Sinne ab? Irgendeine hell-dunkle Fläche. Dass das Bäume und der Himmel sind, das mache ich draus. Also, das heißt, da muss ich aber schon wissen, dass es Bäume und Himmel gibt. Das heißt, ohne einen Begriff von Auferstehung hätten die Jünger den Auferstandenen auch das, was sie erlebt haben, das hätten sie gar nicht sozusagen zu einer Gestalt ordnen können, die Auferstehung ist. Aus dem Fluss des Bewusstseins. Und den Begriff, mein Jesus hat davon gesprochen, aber da haben sie es ja nicht verstanden. Das haben sie nicht gewusst. Den Begriff liefern die Frauen ab. Und das hören wir im Evangelium. Ich weiß nicht, ob das historisch zu verstehen ist, also dass ein Grab leer ist, das kommt eigentlich nicht vor, es sei denn, dass der Tote nicht tot war oder dass andere den Leichnam halt wegschaffen. Und das Salben eines Verstorbenen, der schon beigesetzt war, das gab es bei den Juden eigentlich auch nicht. Und die Männer mit leuchtenden Gewändern, bei Matthäus sind es gleich zwei Engel, das ist auch nicht sehr historisch. Das ist umstritten. Die ältesten Auferstehungstraditionen in den Briefen, das sind einfache Bekenntnisse. Er ist auferstanden. Punkt. Da wird auch nichts erklärt. Da ist nämlich nichts zu erklären. Erklären muss man dann, wenn man sich selber nicht sicher ist. Und dann muss man sich erklären, wieso das doch alles so sein könnte. Ich glaube, dass es zumindest auch in diesem Evangelium darum geht, zu beschreiben, wie die Frauen drauf kommen, dass Jesus auferstanden ist. Ja, das könnte auch für uns wichtig sein. Und wie kommen sie drauf? Also die Frauen schauen bei der Kreuzigung zu, zwar bei aus einiger Entfernung, sie sind da. Und sie sind auch da, als Jesus bestattet wird. Und sie wollen ihn salben, den Leichnam. Sie wollen ihn berühren. Das ist ihnen irgendwie ein Anliegen, da nochmal in den Kontakt zu gehen. Als mein Bruder gestorben war, den ich sehr geliebt habe, in Eichstätt, da musste ich ihn auf Biegen und Brechen, musste ich ihn noch mal sehen und berühren. Das war ganz wichtig. So geht es den Frauen. Und klar, da hat man Angst. Irgendwie, es ist schon ein bisschen ungeheuerlich, den Toten zu berühren. Aber ja, da meldet sich halt das, was sich immer meldet, wenn wir mit Unangenehmem zu tun haben oder Störendem, das sollen weg damit, nicht an sich ranlassen oder halt wegkriegen. Ich glaube, das ist die Rolle, die der Stein da hat am Grab, der Widerstand, der da ist, wenn es darum geht, sich dem Unangenehmen zu stellen. Und die Frauen gehen hinein. Das Grab wird geradezu zur Chiffre für das Erleben ihrer selbst in dieser Grenzsituation des Todes Jesu. Das machen die Männer nicht. Die Männer sind ja, wie gesagt, ab dem grünen Donnerstag also extrem im Markus-Evangelium, die tauchen bis zum ersten Schluss des Markus-Evangeliums, tauchen die überhaupt nicht mehr auf. Die sind von der Bildfläche verschwunden. Die Stellen, die sind da auch ihren Gefühlen ausgeliefert, aber das kommt nicht so deutlich. Sie vermeiden jedenfalls den Gekreuzigten und das Begräbnis. Und also so wie sie halt Petrus vieles vermieden haben. Da wird von Auferstehung geredet und er versteht es nicht, aber er fragt nicht. Ja, wer nachfragt, steht schnell als Depp da, der zu dumm ist. Und er ist auch nicht in seine Ambivalenz gegangen, in seine Angst darum, als die im Hof des Hohen Priesters angetriggert wird durch die Fragen der Leute, verleugnet er ihn. Petrus wollte es nicht so genau wissen. Und er geht dann auch zum Grab, wie wir gehört haben, auf das Geschwätz der Frauen hin, da irgendwas. Naja, es ist halt so, wenn man was abwehren muss, dann steht die eigene Wand, ist dann schon ein bisschen wackelig geworden. Dann muss man dann schützen, sonst müsste man ja nichts abwehren. Also Petrus geht dann doch zum Grab, aber geht nicht hinein. Er beugte sich vor und sieht die Leinenbinden. Ich weiß nicht, ob er sieht, dass da sonst nichts zu sehen ist. Das ist genau der Unterschied. Sehen und spüren, empfinden. Im Grab empfindet man. Wenn man draußen bleibt und reinguckt, da kann man sich ein Bild machen. Macht sich natürlich das Bild, wie es der eigenen Welt entspricht. Wie geht ja gar nicht anders. Kann nur sehen, was man schon weiß. Und das ist bei den Frauen anders. Und da passiert auch etwas, und es geschah, sagt der Lukas so schön. Es geschieht was, da kommt was auf sie zu. Er beschreibt es als zwei Männer in leuchtenden Gewändern. Bei Matthäus sind es Engel. Aber auch da liegt's nahe, die Frauen erschrecken und blicken zu Boden. Das kennen wir auch aus dem Lukas-Evangelium, als der Engel Maria die Botschaft von der Geburt Jesu verkündet, erschrickt sie. Wenn das Göttliche in das Leben eines Menschen tritt, erschrickt der. Der Zöllner im Tempel wagt es nicht, die Augen zum Himmel zu erheben, blickt also zum Boden. Also da wird uns irgendwie gesagt, da passiert irgendwas, was Göttliches. Und dieses Göttliche, das da auftritt, das stellt die Welt der Frauen auf den Kopf. Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Hä? Ja, also, das ist ja verrückt, den Lebenden bei den Toten zu suchen. Kommt denn auf so eine gute Idee? Da ist die Sichtweise völlig umgestellt. Und in dieser neuen Sichtweise fällt ihnen ein, was Jesus ihnen auf dem Weg nach Jerusalem immer wieder gesagt hat, und das sie nicht verstanden haben: Der Menschensohn muss in die Hände sündiger Menschen ausgeliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tag auferstehen. Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist auferstanden. Das ist ihnen plötzlich sowas von plausibel, so stimmig, dass sie zu den Jüngern gehen und das ihnen sagen und sich nicht irre machen lassen, als die das für Geschwätz haben. Wie können wir eine Ahnung von Auferstehung bekommen? Indem wir vor allem in die Grenzsituation unseres Lebens hineingehen, sie durchleben und nicht davor stehen bleiben und nur angucken und uns halt unsere Gedanken machen und unsere Bilder, und die erklären wir dann umfänglich und kommentieren sie und planen und machen. Durchleben. Es gibt ein schönes Wort von Delp, das der im Gefängnis geschrieben hat, Delp war ein Jesuit, der beim Kreisauer Kreis mitwirkte, und als der festgenommen wurde und seine Gefährten hingerichtet wurden oder verurteilt wurden zum Tod, hat er geschrieben: Eins ist mir so klar wie nie zuvor. Die Welt ist Gottes so voll. Aus allen Poren quillt er uns gleichsam entgegen. Wir aber sind oft blind. Wir bleiben in den guten und schlechten Stunden hängen. Wir erleben sie nicht durch. Wir erleben sie nicht durch. Bis zu dem Punkt, an dem sie aus Gott hervorgehen. Das gilt für das Gute und für das Böse. In allem will Gott mit uns Begegnung feiern. Ich glaube, dass das der Weg ist, das Durchleben der Stunden. Und dabei geschieht etwas, dass unsere Weltsicht auf den Kopf gestellt wird, weil Göttliches einbricht. Weil Göttliches einbricht immer wieder und wie ein Sauerteig unser Leben durchsäuert, bis wir mehr und mehr in dieser Welt Gottes leben können, in der zu leben wir bestimmt sind.